Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in München begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Nordafrika ist eine der Wiegen des Christentums. Die Kirchenväter Tertullian, Cyprian und natürlich Augustinus sind nur drei Beispiele einer reichen christlichen Tradition. Heute jedoch machen die Christen dort nur eine verschwindend kleine Minderheit aus. Und das gilt auch besonders für Algerien. Unser heutiger Gesprächsgast ist der Erzbischof von Algier, Monsignore Galeb Bader. Und dieses Gespräch hören Sie in wenigen Minuten. Im ersten Teil unserer Sendung wollen wir noch einmal zurückblicken auf die reiche christliche Geschichte Nordafrikas. Michael Rack hat für unsere Sendung vor einiger Zeit darüber mit dem Kirchenhistoriker Rudolf Grulich gesprochen.
Für das frühe Christentum des Altertums kann man die Kirche in Nordafrika gar nicht überschätzen. Ich denke hier an die Märtyrerakten, die uns überliefert sind, über das Glaubenszeugnis von großen Männern, aber auch von Frauen. Die heilige Perpetua und Felicitas wurde ja sogar im Kanon der alten Messe genannt. Ein großer Kirchenlehrer wie Tertullian hat schon im 3. Jahrhundert für die theologische Entwicklung viel beigetragen. Und natürlich ist einer der ganz großen der christlichen Theologie zu nennen, der Bischof Augustinus, der Nordafrikaner war und der auch als Bischof von Hippo in der Nähe des heutigen Karthago gestorben ist.
Also bedeutende Einflüsse des Christentums aus Nordafrika in den ersten Jahrhunderten. Das war alles vor Mohammed, bevor Mohammed ab etwa dem Jahr 610 begann, den Islam auszubreiten. Und in ganz kurzer Zeit war das Christentum in Nordafrika doch weitgehend verschwunden. Wie konnte es dazu kommen?
Es war verschwunden in den Gebieten, die nach der Teilung des Reiches durch Theodosius 395 zum Westreich gehört haben, also zum Bereich der lateinischen Kirche. Interessanterweise hat es sich ja Nordafrika in Ägypten bis heute gehalten. Und wenn wir nur von 10% Kopten ausgehen, ist das bei einer Bevölkerung von über 60 Millionen Ägyptern doch noch eine ansehnliche Zahl, eine der größten Gruppen der Ostkirche überhaupt. Zu Lebzeiten Mohammeds hat Mohammed im Jemen Christen unterworfen und erst seine Nachfolger, die Kalifen, Kalife heißt der Stellvertreter, haben dann tatsächlich in sehr kurzer Zeit Nordafrika erobert. Zunächst Ägypten, dann aber auch das heutige Libyen, Tunesien, Algerien und Marokko. Und fast genau 100 Jahre nach dem Auftreten Mohammeds stehen ja schon die Araber an der Straße von Gibraltar. Und 711 setzt dann bereits Tariq, der Feldherr, auf die europäische Seite hinüber, nach übrigens Gibraltar benannt.
Auf was für ein Christentum sind denn die Muslime da gestoßen bei ihrem Vorstoß? Es wird ja manchmal gesagt, das Christentum war so geschwächt da schon, dass es eben leicht war, eine neue Religion in diese Region einzupflanzen.
Auch hier muss man wieder zwischen Ost und West unterscheiden. In Ägypten war das Christentum tatsächlich sehr geschwächt. Dort hatten die Monophysiten weite Teile der Bevölkerung für sich gewonnen. Das ist jene Irrlehre, die auf dem Konzil von Chalcedon verurteilt wurde und die glaubt, dass nur eine Natur, die göttliche, in Jesus Christus vorhanden sei. Es hat deshalb zwei Hierarchien und zwei Kirchen in Ägypten gegeben. Eine Reichstreue, die zum Kaiser von Byzanz gehalten hat. Daher wurden sie auch spöttisch Melchiten genannt, nach dem Wort Melech für König oder Kaiser. Und eben die monophysitische Gruppe mit einem eigenen Patriarchen. Der Historiker Franz Altheim behauptet, dass der Monophysitismus in Ägypten die Christen motiviert habe, leichter zum Islam überzutreten. Denn wenn Jesus Christus nur die göttliche Natur hat und das Menschliche an Jesus Christus eben nur zweitrangig ist, dann ist natürlich auch eine Affinität zum Islam gegeben, wo eben nur die reine Gottheit, der eine Gott, gesehen wird. Ganz anders war das aber in den lateinisch geprägten Teilen. Dort ist tatsächlich innerhalb von 100 Jahren die Kirche untergegangen und verschwunden. Und man kann sich Gedanken machen, warum. Vielleicht hat es davon hergerührt, dass dort nicht wie in Ägypten die Volkssprache im Gottesdienst beheimatet war. Dass das Latein für die Nordafrikaner, die ja damals noch keine Araber, sondern Berber waren, eine Fremdsprache war. Vielleicht rührt es auch daher, dass der Patriarch oder beide Patriarchen in Alexandrien mit den neuen Machthabern verhandeln konnten, während das lateinische Christentum auf Rom ausgerichtet war und man erst immer wieder in Rom anfragen musste, was natürlich in Kriegszeiten und bei den damaligen Verkehrsverhältnissen sehr schwierig war. Das ist eine Theorie, eine Vermutung, die vielleicht erklären kann, weshalb dieser Unterschied zwischen Ost- und Westkirche in der Islamisierung so stark ist.
Also wir halten schon mal fest, es ist wichtig, die Lehre rein zu bewahren und vollständig zu bewahren, damit eine Religion stark bleibt. Mhm. Und es ist auch wichtig, Sie haben angesprochen, die Volkssprache, dass die Religion wirklich auch im Volk verankert ist. Sehen Sie denn Parallelen zur Entwicklung in Nordafrika damals und zu unserer heutigen Situation in Europa?
Ja und nein. Auf der einen Seite war natürlich die Volkssprache, die uns das Zweite Vatikanum geschenkt hat, ein Gottesgeschenk, ein Segen für die Kirche. Aber mit der Leichtfertigkeit, mit der man sich auch über die Bestimmung des Konzils hinwegsetzte und eben nicht nur eine genehmigte klassische Liturgie benutzte, sondern oft eben auch der Willkür mancher geistlicher freien Raum gaben, das hat auch Schwierigkeiten mit sich gebracht, weil die Schönheit der Liturgie dadurch eben wirklich nicht mehr beim Volk ganz verstanden wurde.
Die Muslime haben Nordafrika in einem relativ kurzen Zeitraum erobert und unterworfen. Wie ging dann die Islamisierung eigentlich im Einzelnen vor sich?
Mohammed hatte bei der Besetzung des Jemen angeordnet, dass die Christen eine bestimmte Kopfsteuer zu zahlen hätten, seine politische Herrschaft anerkennen sollten, aber sonst Religionsfreiheit hätten. Wir haben aber dann schon von Omar dem Zweiten ein Dekret, in dem in 24 Punkten ganz klar die Nichtmuslime diskriminiert werden. Und dieses Dekret von Omar dem Zweiten ist im größten Teil angewandt worden. Es hieß, es durften keine neuen Kirchen mehr gebaut werden. Später sogar, Kirche sollte man nicht renovieren. Man erlaubte den Christen nicht, Schriftarabisch zu lernen. Das erstaunt zunächst, aber das hieß eben, dass sie von der Bildung ausgeschlossen waren. Und all diese Dinge haben dazu geführt, dass immer mehr Christen sich den neuen Machthabern angeschlossen haben. Auf dieses Dekret von Omar II. Weise ich deshalb darauf hin, weil heute im Zuge des Fundamentalismus auch radikale Kräfte des Islams nicht die tolerante Praxis von Mohammed anwenden wollen, sondern diese doch sehr einengenden 24 Punkte, die Omar allen Nichtmuslimen auferlegt.
Wie war das denn überhaupt in der Geschichte, auch in anderen Räumen? Es wird ja oft gesagt, der Islam ist tolerant. Sie sagten das ja auch eigentlich der Theorie nach. War das denn im Allgemeinen auch Praxis mit wenigen Ausnahmen oder gab es eher eine intolerante Praxis?
Hier gibt es eine große Spannbreite zwischen dem toleranten Edikt von Mohammed und diesen einschränkenden Punkten von Omar dem Zweiten. Es hing von den einzelnen Gebieten ab, von den Traditionen der Gebiete, ob sie bereits eine multireligiöse Situation vorgefunden haben, oft auch von einzelnen Machthabern, die muslimisch gewesen sind, sodass es sehr schwer ist, hier allgemeine Regeln aufzustellen. Es hat wohl kaum echte Christenverfolgung gegeben oder Unterdrückungen. Man war auch gar nicht daran interessiert, massiv zum Islam zu bekehren, denn das war auch eine Frage des jeweiligen Finanzministers beim Kalifen. Wenn die Christen oder Nichtmuslime besondere Steuern gezahlt haben, hat spätestens der Fiskus nicht immer gerne gesehen, wenn alle Nichtmuslime eben zum Islam übergetreten sind.
Herr Erzbischof, herzlich willkommen bei uns in der Sendung.
Danke.
Bevor wir über Ihre schwierige Aufgabe in Algerien sprechen, wollen wir Sie unseren Hörern ein wenig vorstellen. Sie sind in Jordanien geboren, und zwar an einem ganz besonderen Ort, in Tirbet. Und ja, das ist der Heimatort des Propheten Elia.
Elia, ja.
Sie haben dann unter anderem lange Jahre als Professor Rechtswissenschaften an der Universität in Bethlehem gelehrt, ja, waren auch Berater des päpstlichen Rates für den interreligiösen Dialog. Wie aber sind Ihre Verbindungen zu Deutschland?
Also mit Deutschland war ich seit dem Priesterseminar verbunden. Schon im Priesterseminar hatte ich eine Pflegefamilie aus Stuttgart.
Wo waren Sie im Priesterseminar?
In Jerusalem. Und der Herr Göbel, also die Familie Göbel, war Ritter vom Heiligen Grab. Die Familie hatte keine Kinder und wollte einen Seminarist oder sein Studium unterstützen. Und so bin ich durch diese Familie also mit Deutschland verbunden gewesen. Also dazu hatte ich auch einen Cousin, einen Vetter, ein Geistlicher, der im Erzbistum Paderborn tätig ist bis heute. Und durch diese Familie, dieser Familie und meiner Vetter, also bin ich sehr oft nach Deutschland gereist, also und dazu also mit Kirche in Not also in Kontakt immer gewesen waren.
Ja, Sie waren auch häufiger auf den Kongressen in Königstein und Sie haben den Katechismus von Kirche in Not ins Arabische übersetzt. Das aber nur am Rande. Jetzt sind Sie im Jahr 2008 von Papst Benedikt zum Erzbischof von Algier berufen worden. War das eine Überraschung für Sie und wie wurden Sie aufgenommen?
Also, das war eine volle Überraschung für mich. Ich habe nie an Algerien also gedacht und es war nicht leicht für mich also das zu annehmen, aber ich habe mich also entschieden. Also die Kirche ist überall die Kirche und auch die Kirche von Algerien, wenn sie mich braucht, also habe ich auch ja gesagt und so bin ich nach Algerien gekommen.
Ja, Herr Erzbischof, wir haben gerade schon einiges über die christliche Geschichte Nordafrikas erfahren, aber vielleicht nochmal in Ihren eigenen Worten. Welche Bedeutung hatte Nordafrika einmal für das Christentum, vor allem vor dem Hintergrund, dass ja heutzutage die maghrebinischen Staaten als urislamische Länder angesehen werden?
Also, Sie haben es schon erwähnt, also, dass es vor dem Islam im 7. Jahrhundert, also ganz Nordafrika war christlich. Also man spricht von über 1000 Bischöfen in diesem Gebiet und über 500 Diözesen in diesem Maghreb, also Nordafrika. Und also im November war ich bei der Bischofskonferenz von Frankreich in Lourdes gewesen. In Frankreich gibt es heute vielleicht ungefähr 130 Bischöfe. Und wenn man also weiß, dass in Nordafrika über 500 Bischöfe und Erzbischöfe also waren da, das bedeutet, dass also ganz Nordafrika christlich war. Sie haben den heiligen Augustinus, der ein Algerier war, also war er Erzbischof in Hippon, Annaba heute. Und dazu, die Kirche von Nordafrika hat in den ersten Jahrhunderten also drei Päpste der Kirche gegeben. Papst Viktor der Erste, Papst Melziad, also drei Päpste. Also das bedeutet, Heute ist eine kleine Minderheit, also die Kirche ist eine kleine Minderheit, aber das war nicht immer so gewesen. Und vor dem oder bis zum 7. Jahrhundert, also ganz Nordafrika, war christlich.
Also ganz veränderte Verhältnisse heutzutage. Und das gilt eigentlich auch für das Land Algerien, das ja gewissermaßen direkt vor der Haustür Europas liegt und auch einmal eine Kolonie Frankreichs war für lange Zeit, nämlich von 1830 bis 1962. Inwieweit wirkt denn diese lange Zeit noch nach? Ist das Land noch geprägt davon oder leben wir jetzt in einer völlig anderen Zeit?
Das ist eine andere Zeit schon, aber man kann nicht ignorieren, 200 Jahre von französischer Kolonie, also Kolonialismus. Das Land und die Kirche sind noch also von dieser Zeit geprägt. Ich bin Araber, also, aber hier im Land also und in der Kirche, also ich habe fast nie also auf Arabisch gesprochen. Alles wird auf Französisch gemacht, auch mit den Leuten zu reden, mit den Algeriern zu reden, das wird auf Französisch und nicht auf Arabisch. Also, das ist nur ein Zeichen, wie das Land und die Kirche von Algerien noch also von dieser Zeit geprägt sind.
Also die Kultur wirkt vor allem noch nach. Nun ist ja der Unabhängigkeit ein langer und blutiger Bürgerkrieg vorangegangen. Wirkt das heute noch nach? Werden die Franzosen oder Christen allgemein gehasst wegen dieser Zeit?
Man kann nicht also von Hass sprechen. 50 Jahre nach dem Unabhängigkeitskrieg, ich glaube, dass die Zeit hat sich geändert und die Leute haben keine Schwierigkeit mit den Franzosen oder mit den Christen im Land hier. Am Gegenteil, ich bin froh, wenn ich unsere Gemeinden besuche, also die Leute zu hören, dass sie uns schätzen und uns wollen und sie fragen mich also, dass wir da bleiben und mit ihnen bleiben. Hass ist vorbei. Aber das heißt nicht, dass die alles in Ordnung ist. Aber mit den Leuten haben wir keine Schwierigkeiten als Christen oder als Ausländer. Am Gegenteil. Also, wir haben sehr viele Freunde und Kontakte mit den Leuten und fast 90% von unserer Tätigkeit, also das ist mit den Leuten vom Land hier.
Also mit den Einheimischen, die dann auch Muslime sind. Wir kommen später auf die Arbeit der Kirche noch zu sprechen. Bleiben wir noch einen Moment bei dem Schrumpfen des Christentums. Haben Sie Zahlen, die das belegen? Wie viele Christen leben zurzeit überhaupt in Algerien?
Von Zahlen zu sprechen ist es nicht leicht, weil niemand weiß, wie viele Christen sind. Aber man in allgemein spricht von 30.000 bis 50.000 Katholiken also im Land. Und wir haben 4 Diözese in Algerien. Ich bin der Erzbischof von Algerien, von Algier, also der Hauptstadt. Aber wir haben 3 andere Diözesen im Land. Aber Zahlen, wie gesagt, also es ist schwer zu sagen, wie viele Katholiken oder wie viele Christen im Land sind. Ungefähr um die 30.000 bis 50.000 Katholiken.
Also eine verschwindend kleine Minderheit gegenüber einer Mehrheit von Muslimen. Dennoch wurde im Jahr 2006 ein Antimissionsgesetz erlassen, das die Ausübung nicht islamischer Religionen stark einschränkt, sie sogar staatlicher Kontrolle unterwirft. Ja. Warum denn diese Maßnahmen gegen eine so kleine Minderheit?
Man kann nicht sagen, dass es gegen unsere kleine Minderheit, also von Katholiken oder Christen. Die algerische Behörden hatten Schwierigkeiten mit den Islamgruppen, also die Fundamentalisten. Und sie haben also einige Gesetze für die Moschee also ausgegeben. Und im Jahr 2006 wurde auch die Religionsausübung in den Kirchen also auch sollte kontrolliert werden.
Wie wirkt sich dieses Gesetz jetzt konkret auf die katholische Kirche aus?
um die Wahrheit zu sagen, also das ist für uns als Katholiken, es ist nicht so schlimm, in der Sinne, dass wir unsere Kirchen haben, also Gebäude, und haben keine Schwierigkeit, um also die Messe zu zelebrieren oder unsere Tätigkeiten. Aber ich finde es nicht normal, also, dass unsere Religion durch ein Gesetz also reguliert wird. Das ist alles. Also
nicht das wirkliche Problem. Dennoch ist die katholische Kirche natürlich dagegen. Und Sie hatten auch im vergangenen Februar ein Treffen mit dem Religionsminister Abdallah Gulamallah wegen der Aufhebung von Beschränkungen der Glaubensausübung. Hat denn dieses Treffen etwas bewirkt?
Ja, das war nicht leicht. Ich glaube, dass der Religionsminister war nicht also gewöhnt, also auf einen Erzbischof, der also wieder sagt oder irgendwas sagt. Und deshalb, also ich habe verlangt, dieses Gesetz von 2006 zu revisionieren, also eine Revision, eine Bilanz davon zu machen, um zu sehen, wenn es noch nötig ist oder das Gesetz zu aufheben. Und das hat nicht also dem Minister gefallen. Und es gab ein kleiner also Streit mit dem Minister. Also ich hoffe, dass es nicht lang dauern wird. Also.
Werden Sie denn in Ihrem Anliegen ausreichend aus dem Ausland unterstützt? Setzt sich zum Beispiel Europa, die Europäische Union, ausreichend für die Gewährung von Religionsfreiheit ein?
Ja, das ist sowieso, sei es in Algerien oder irgendwo in dieser Welt. Die Religionsfreiheit ist heute ein Menschenrecht. Das soll in Algerien oder in Europa oder im Nahen Osten oder irgendwo in dieser Welt muss bewahrt werden, also Religionsfreiheit.
Herr Erzbischof, kommen wir mal auf den Dialog mit dem Islam zu sprechen. Ja. Das ist ja eine Conditio sine qua non. Und ich sagte schon eingangs, Sie sind ein Fachmann für einen solchen Dialog. Sie waren Berater oder Sie sind noch Berater des päpstlichen Rates für den interreligiösen Dialog. Ja. Wie versuchen Sie denn in Algerien oder in Nordafrika diesen Dialog zu führen?
Weil wir also eine kleine Minderheit sind, also es ist nicht einfach, einen offiziellen Dialog zu führen. Aber wir sind jeden Tag und in jeder Stunde also in Kontakt mit den Muslimen. Und das ist, finde ich, viel wichtiger als ein offizieller Dialog. Und der Dialog wird heute eine Notwendigkeit und keine so Luxus. Die Leute überall in dieser Welt leben zusammen und treffen sich zusammen, und Dialog ist der einzige Weg also zum Zusammenleben oder in Frieden zusammenzuleben.
Also auch ein Dialog von der Basis aus, wo sich Menschen begegnen.
Ja.
Dennoch die Frage,
aber dazu kann ich sagen, dass wir in sehr guter Beziehung mit den islamischen Behörden hier, sei es der Kultusminister oder die andere Behörde, also wir treffen uns sehr oft, und das ist kein offizielles Treffen, aber das ist immer, es geht immer um Dialog, um Muslim und Christen, die zusammen sich treffen. Also.
Wo sind denn die größten Probleme? Sie sagten gerade schon, Sie stehen ständig im Kontakt, Sie sprechen, aber wo kommen Sie keinen Schritt weiter?
Mit den Leuten haben wir keine Schwierigkeit. Am Gegenteil, habe ich schon gesagt, also, und bedeutet, dass die Leute wollen, dass wir da bleiben und mit ihnen bleiben und mit ihnen arbeiten. Und das freut uns, das ist eine sehr gute, positive Sache, dass die Leute haben keine Schwierigkeit, mit uns zusammenzuarbeiten. Die Schwierigkeiten der Kirche hier sind die Visum für unsere Leute oder die Leute, die uns besuchen wollen. Also da ein Visum kann manchmal dauern und monatelang dauern, und Also ich kann ein kleines Beispiel geben. Der Vorsitzende von Kirchennot in der Schweiz also wollte mich besuchen, aber das hat er nicht machen können, weil er kein Visum bekommen hatte. Wir brauchen immer Leute für unsere Tätigkeiten. Es ist nicht leicht, immer ein Visum zu bekommen.
Also das sind
und das haben wir also das habe ich selber also mit den anderen Bischöfen, dem Religionsminister gesagt und versucht zu regulieren, aber das klappt noch nicht.
Bleiben wir noch ganz kurz beim Dialog zwischen Muslimen und Christen. Oft ist ja ein Problem, dass man zu wenig voneinander weiß. Ja. Was wissen denn die Muslime in Algerien vom Christentum? Oder auch von der eigenen großen christlichen Geschichte, die das Land ja hat?
Ich soll leider sagen, also, dass es, sie kennen zu wenig. Wieder ein kleines Beispiel, also sie haben entdeckt, dass der heilige Augustinus ein Algerier war. Und bis 2004 war es ein Tabu, darüber zu sprechen, aber heute sind sie stolz darauf, also, dass ein Mann wie der heilige Augustinus ein Algerier war. Die Christen sind nicht überall in Algerien, deshalb zu wenig Leute kennen die Kirche oder manchmal die alten Leute, die in unseren Schulen studiert haben, also die, aber sonst zu wenig.
Weltkirche aktuell, heute mit den Christen Nordafrikas als Thema. Wir sprechen weiter mit dem Erzbischof von Algier, Galeb Bada. Herr Erzbischof, dann kommen wir mal auf die Arbeit der Kirche zu sprechen. Wo setzt die Kirche denn vor dem Hintergrund dieser Schwierigkeiten, die wir gerade erörtert haben, ihre Schwerpunkte? Wo ist sie besonders aktiv?
Unsere Schwerpunkte, also das liegt daran, da zu sein, mit den Leuten zu sein. Unsere Gegenwart oder Tätigkeit mit den Leuten ist schon eine Mission. Also sonst seit 1976 haben wir keine Schule mehr und deshalb versuchen wir also heute in Kontakt mit den Leuten zu kommen. Wir versuchen einige Tätigkeiten wie Bibliotheken, Tätigkeiten für die Frauen und die Mädchen also zu organisieren. Wir versuchen etwas anderes den Leuten von Algerien also zu repräsentieren oder zu sein. Und weil also wir eine kleine Minderheit sind und es ist nicht leicht, überall zu sein oder große Tätigkeiten zu haben. Wir versuchen also den Leuten nahe zu sein und irgendwas für diese Leute zu tun. Und das ist unsere Mission in diesem Land also.
Wie setzen sich denn die Christen in Algerien zusammen? Sind das in erster Linie Ausländer oder wenn es Einheimische sind, wie hat sich dieses Christentum erhalten können?
Das sind besonders oder in der Mehrheit Europäer, Franzosen zuerst und dann kommt eine wichtige afrikanische Studenten oder Migranten, die im Land sind also. Und dazu eine kleine Minderheit aus dem Nahen Osten, Libaneser oder Ägypter. Also auch wenn wir eine kleine Minderheit sind, ich sehe in unserer Kirche die universale Kirche, also die allgemeine Kirche, die katholische Kirche, sagen wir.
Ja, jetzt sagten Sie eben schon, Sie brauchen Leute, auch Leute, die kommen, Priesterordensleute, um Ihnen zu helfen. Und Ihr Klerus ist, soviel ich weiß, zurzeit auch ein bisschen überaltert. Wie wollen Sie denn diesem Problem begegnen?
Also im Moment habe ich keine Schwierigkeit. Wir haben genug Priester, über 50, 53 Priester sind da und über 70 Nonnen auch. Diözese hier in Algier. Die Schwierigkeit oder das Problem ist, dass sie veraltet sind und man muss an die Zukunft denken und die Zukunft vorbereiten. Es ist nicht leicht, jetzt also Geistlicher oder Nonnen aus Europa zu bringen, also zu, das ist, gibt nicht mehr, also, und man, wir haben also ein paar Afrikaner, und leider bin ich der einzige Araber in dieser Kirche.
Aber Algerien, das ist ja auch das Land, wo man direkt an Charles de Foucault denkt. Welche Bedeutung hat denn sein Andenken für die einheimischen Christen?
Charles de Foucault hat die Kirche und ihre Mission also geprägt, sehr tief geprägt. Wir haben die kleinen Brüder, les petits frères, les petites sœurs, also die Spiritualität von Charles de Foucault zu leben versuchen. Und Charles de Foucault versuchte also für die Leute da zu sein und mit den Leuten zu leben. Und das ist, was unsere Kirche auch zu machen versucht hat.
Wie sieht es denn aus mit Reisen und Besuchen in Ihrem Bistum? Ist das erwünscht? Was muss man beachten, wenn man Sie besuchen will?
Das ist erwünscht und also muss encouragiert werden. Aber wir stoßen immer gegen diese Visumschwierigkeiten und das wäre wunderbar für unsere Leute, für unsere Christen, also in Kontakt mit den anderen Christen zu kommen. Und das tut gut auch für die andere, der anderen Christen, also hier im Land zu sein und in Kontakt mit unseren Leuten zu kommen und zu sehen, was diese Christen machen und wie sie ihr Glaube also zu leben versuchen.
Das war Weltkirche aktuell. Um die Christen in Nordafrika ging es heute. Und unser Gesprächsgast war der Erzbischof von Algier, Monsignore Galeb Bada. Hinweisen möchte ich Sie noch auf die große Buß- und Gebetsinitiative, die Kirche in Not in der vergangenen Woche gestartet hat. Das Ganze nennt sich Aktion Ninive und ist eine Reaktion auf die bekannt gewordenen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, aber auch eine Reaktion auf die Medienkampagne, die gegen die Kirche momentan am Gange ist. Jeder ist aufgerufen, mitzumachen, mitzubeten. Und wie genau Sie das machen können, das erfahren Sie am besten bei Ihrem Kirche in Not Landessekretariat unter den bekannten Telefonnummern oder Sie schauen mal im Internet nach, googeln unter dem Begriff Aktion Ninive. Nächste Woche geht es aber erstmal um die Generation Benedikt und zu Gast sein werden dann zwei der Initiatoren dieser Gruppe, nämlich Larissa Elter und Nathanael Liminski. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder einschalten und mit dabei sind. Eine gute Woche und ein gesegnetes Pfingsten wünscht Ihnen Ihr Volker Niggewöhner.